Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute spannende Themen für dich mitgebracht. Hauptthema Silber. Bevor wir damit aber starten, wie immer der Hinweis auf den Disclaimer. Das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieroptionen oder sonstigen. Plus, wir sind möglicherweise in Werte und heute ist das definitiv der Fall, die wir besprechen, investiert. Das heißt, da sind wir niemals objektiv, sondern subjektiv, denn wir haben beide ein großes Silber-Exposure zum Glück, ne? Kann man sagen, zum Glück. Mhm. Genau, also das beachten, beziehungsweise über Vehikel wie den MSCI World oder ähnliche Konstrukte natürlich sehr, sehr breit gestreut in viele, viele Unternehmen investiert. Und damit, lieber Dominik, ich freue mich sehr.
Ja, ist lange her.
Ja, ich habe schon eine Zugserscheinung
gehabt, tatsächlich. Ja, von Bier oder von mir?
Beides. Nein, von Bier nicht.
Ja, du warst ja letzte Woche, hast mich wieder mal im Stich gelassen, alleine in Wien zurückgelassen.
Ja.
War ganz traurig. Du hast in Frankfurt ein Seminar abgehalten, das ja auch wieder wahnsinnig toll gelaufen ist. Ein gutes Feedback.
Erzähl ein bisschen. Absolut, ja. Wir waren mit 19 Personen in einem schönen Hotel in Frankfurt, haben dort die Swing Trading Masterclass gemacht, liebe Tanja und ich. Übrigens wird es in Wien geben am 4. 5. Dezember, wer Lust und Laune hat, dabei zu sein. Tickets gibt es ab sofort. Ja, und super Feedback wieder bekommen, weil die Leute halt eine Trading-Strategie, eine komplette, genau gesagt sogar drei Trading-Strategien mit an die Hand bekommen. Und ja, die Teilnehmer sind schon recht fleißig am Umsetzen. Wir haben ja die Telegram-Gruppe, wo dann reingepostet wird und war mega spannend, ja. Absolut. Kann ich also nur empfehlen. Aber ich bin nicht der Einzige, der eine etwas gehabt hat, sondern du bist du hast eine Empfehlung bekommen von einem sehr, sehr großen internationalen Substack-Account.
Ja, Star-Analyst. Okay. Rohstoffanalyst Don Durrett, werden die meisten nicht kennen, ist halt im Rohstoffbereich ein sehr, sehr bekannter Analyst, speziell Edelmetalle, und hat einen relativ großen X-Account mit 70.000 Followern, was für den Rohstoffbereich echt groß ist. Mhm. Also generell für Marktkommentare ist für einen Analysten das natürlich noch Mittelfeld, aber im Rohstoffbereich, wo die Kanäle halt kleiner sind, ist das schon echt groß. Er betreibt goldstats.com. Und ein Kanal, dem ich schon sehr, sehr lange folge und jetzt, den ich auch auf Substack natürlich abonniert habe. Und heute in der Früh, wie ich aufgestanden bin, schaue ich halt aufs Handy, ganzen Nachrichten durch und so. Und da habe ich ihm diese Nachricht bekommen, dass Don Durrett mich in seine Leseempfehlungen aufgenommen hat. Und er hat insgesamt 11 Leseempfehlungen und davon ist jetzt einer, Fundamental Finance Substack-Kanal, den ich euch unten verlinke. Und ich habe mich da, ehrlich gesagt, sehr geehrt gefühlt, weil das für mich so ein kleiner Ritterschlag ist, wenn man sagt, dass er von so einem Account weiterempfohlen zu werden. Also da muss ich sagen, bin ich schon stolz drauf.
Super. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja, das ist sie schon international bekannt. Vielleicht das nächste Seminar von dir dann in New York oder wo?
Ja, direkt an der Wall Street.
An der Wall Street, okay. Na bitte. Kleine Ziele auf jeden Fall. Kleine Ziele. Sehr cool, ja. Dominik, lass uns reinstarten ins Thema Silber. Wir haben ja gesagt, das soll heute ein bisschen Schwerpunkt werden und noch einmal der Hinweis, wir sind beide in Silber investiert, wir haben beide, also in Silber, wie sagt man, in
Underlying.
Physischen Underlying. Wir sind beide in Aktien investiert, das werden wir auch dann noch besprechen, welche. Aber erzähl mal, Silber ja macht gerade einen coolen Move.
Ja, es ist von mir da am längsten vorbereitetste Trade in meiner kompletten Trading-Karriere, würde ich sagen. Also ich bereite diesen Trade seit 4 Jahren vor und tranchiere seit 4 Jahren in diesen Trade hinein. Mhm. Auf viele verschiedene Varianten und jetzt scheint es wirklich der Tag gekommen zu sein, endlich, nach 4 Jahren Warten, wo ich die Lorbeeren ernten kann dafür, wo ich wirklich sehr lange verharren musste auf sehr niedrigen Kursen. Also wenn man sich die letzten 4 Jahre anschaut in diversen Edelmetallaktien oder auch im Underlying, sieht man halt, dass das teilweise, dass Trader da wirklich durch die Hölle gegangen sind, also wo sie in Aktien 70-80% verloren haben, ne? Mhm. Von der Spitze weg, der letzten 4 Jahre. Und ich habe halt da auf dem Weg hinunter natürlich immer wieder reintranchiert und steht halt jetzt mit einem sehr signifikanten Exposure da. Und genau. Vorgestern waren die Tage, wo sich das so richtig auszahlt und natürlich auch einiges über Optionen abgebildet. Und ja, also Silber knackt die 36 Dollar. Wo stehen wir jetzt gerade? Ich glaube 36,1.
Ja.
Und die wichtige Marke, wir nehmen heute am Freitag auf, nicht am Samstag. Das heißt, die Märkte sind offen, während wir da sprechen und werden das dann am Ende des Podcasts vielleicht noch einmal kurz aufschlagen, wo wir stehen. Aber wir müssen den Freitag heute über 35,5 Dollar schließen. Das wäre der bullische Breakout meines Erachtens nach. Volumen stimmt auch, also Volumen ist sehr hoch.
Ja.
Nicht nur im Underlying, sondern auch in den Aktien ist es extrem gigantisch. Also wenn man sich das anschaut, meiner Ansicht nach. Aber du bist der Volumenspezialist, das werden wir uns nachher anschauen.
Definitiv.
Und ja, dementsprechend, wenn wir die 35,5 knacken, ist es historisch so in den Bullenmärkten, dass wir dann innerhalb des nächsten Monats das All-Time-High erreicht haben, $50. Und davon gehe ich aus. Also wenn wir auf Wochenschlusskursbasis heute Freitag die 35,50 knacken, nachhaltig, dann warte ich vielleicht noch eine Woche Bestätigung ab, aber ich habe jetzt schon Exposure. Aber würde dann die nächsten Tranchen auch in den Markt reinlegen, wenn wir tagweise eine Breakout-Bestätigung haben.
Okay, spannend. Ja, ich würde es ähnlich sehen. Ich würde gerne jetzt den Breakout, der ist ja für mich noch nicht ganz fertig.
Genau, richtig, ja.
Der muss mal fertig sein. Momentan kommt der Markt etwas zurück, aber wir sind noch immer über 36. Ja, und für mich natürlich das ideale Exposure. Ich habe ja den Chart offen, wir können es auch einblenden im Video, aber die Podcast-Hörer versäumen nicht viel. Also wenn der Ausbruch jetzt vollzogen ist, dass er noch einmal nach oben geht, ein bisschen vielleicht auf 37, vielleicht auf 37,50, dann ein bisschen zurückkommt mit ein bisschen weniger Volumen und dann nach oben wegzieht. Also das wäre natürlich das Optimalszenario, das es da gibt. Das muss jetzt natürlich nicht sein, wie du sagst, Silber kann durchmarschieren. Also das ist jetzt nicht.
Vielleicht nur ganz kurz den Unterschied rausgearbeitet zu unseren beiden Strategien, weil der Thomas macht das anders als ich. Der Thomas wartet den Ausbruch ab, da ist er für ihn noch nicht bestätigt. Er wartet, dass er im Optimalfall nochmal zurückkommt zum Ausbruchslevel mit niedrigeren Umsätzen, mit niedrigerem Volumen und dann nochmal oben wegzieht und dann steigt der Thomas ein. Bei mir ist es so, dass ich halt versuche, wirklich Bottomfishing zu betreiben. Ich bin mit ersten Tranchen schon weiter unten, bevor der Ausbruch über passiert, drinnen. Bei meiner Strategie ist halt die Gefahr, dass ich in diesen Positionen festsitze, 5 oder 10 Jahre, und da kommt nie Volumen rein. Das ist meine Gefahr. Und beim Thomas ist es halt dann, er steigt halt später ein und erwischt es halt dafür nicht am Boden.
Ja.
Und das sind halt so Vor- und Nachteile von unserer beiden Strategien. Ich würde sagen, keiner von beiden ist richtig oder falsch. Und Thomas seine ist vielleicht ein bisschen sicherer dahingehend, dass ein Momentum reinkommt. Das ist bei mir nämlich nicht gesichert. Aber ja, das sind so die zwei verschiedenen Ansätze.
Absolut. Und das, beides, wie du sagst, haben ihre Legitimität. Und das, was dann am Ende jeder macht, muss eh jeder selbst wissen.
Ja.
Ist natürlich auch keine Anlageempfehlung. Wir wollen das noch einmal erwähnen und noch einmal auf den Disclaimer hinweisen, dass das halt schon, das ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Genau. Wenn man Silber sich jetzt anschaut im Detail, dann, wie gesagt, haben wir jetzt eine lange Seitwärtsrange gehabt, die gelaufen ist von roundabout 28 bis rauf zu 35 eben. Das Ganze spielt sich ab seit 11. September 2024, also durchaus einen signifikanten Zeitraum. Das ist halt immer das, was ich erkläre. Das ist, wenn sich so eine Base bildet, dann ist es wie damals die älteren Semester unter den Zuhörern, die zumindest in meinem Alter sind, wenn sie sich erinnern an diese Autos, die man aufzieht. Und wenn man sie loslässt, dann starten sie nach vorne weg. Und je länger diese Seitwärtsphase ist, desto stärker der Ausbruch in der Regel und desto besser der Ausbruch. Das heißt, das kann durch sein. Was halt bei Silber atypisch ist zu den Unternehmen, die ich mir normal sehr anschaue, ist, dass Silber sehr erratisch ist. Ja. Also erinnert mich so ein bisschen an die Bewegungen von Donald Trump. Also ein bisschen hin und her springen natürlich, aber ja, deswegen ein bisschen schwerer zu traden. Aber wie du sagst, für mich, wenn wir jetzt wirklich bei den 35,50 bleiben, ist das definitiv einmal ein bullisches Zeichen, dann warten wir die nächste Woche noch ab. Wenn wir in den Wochencharts gehen, sehen wir auch schon definitiv, dass das Volumen passt und sehen eine riesige grüne Kerze. Ja. Also von dem her ist es definitiv alles im grünen Bereich und alles in Ordnung und ja.
Wenn man halt wirklich nur nach Price Action tradet zum Beispiel, dann muss man halt auch aufmerksam sein und zum Beispiel da erkennen, dass Silber jetzt derzeit bei $36 den höchsten Stand seit 12 Jahren hat. Also das ist nicht nix, wo wir da gerade stehen. Also das sind schon signifikante Ausbrüche, die nicht oft passieren und die dann in so einem volatilen Underlying auch extrem explosiv sein können, wo er eben dann nicht mehr zurückkommt zum Retest vom Breakout, sondern gleich durchzieht. Das kann passieren, wenn institutionelles Geld reinkommt. Und ich habe es eben einigen Vorträgen auch immer wieder gesagt, Silber tendiert dazu, historisch empirisch bewiesen, dass es in Edelmetallbullenmärkten Gold immer outperformt hinten nach. Und Gold hat den Anfang natürlich gemacht, also wissen wir alle. Also wer den Gold-Trade verpasst hat, kann da eventuell den Silber den jetzt noch stärkeren Trade, aber auch volatileren und gefährlicheren, spekulativeren Trade da jetzt mitnehmen.
Ja. Bevor wir noch ein bisschen zu den fundamentalen Geschichten von Silber kommen, weil du ja für mich der absolute Experte bist, also eine Sache vielleicht noch, dadurch, dass ich schon ein relativ hohes Silber-Exposure habe und eigentlich mein Silber-Exposure ungern jetzt massiv erhöhen werde, ist das für mich, also wenn das jetzt tatsächlich alles so eintritt, wie wir es besprochen haben, ist das für mich definitiv eine Trading-Position. Sprich, ich würde dann definitiv auch den Stop-Kurs, so wie es im Moment ausschaut, wahrscheinlich so irgendwo bei 31,50 hinlegen und würde dann wirklich mit einem Stop, der relativ relativ nahe ist, arbeiten, weil wenn wir nochmal so weit zurückkommen, dann ist für mich sowieso der Ausbruch ungültig. Muss natürlich nicht heißen, dass es dann nicht nochmal nach oben geht, aber mein Silber-Exposure ist mir eigentlich schon zu hoch, um noch was einzugehen. Das heißt, ich bin da eher auf der vorsichtigen Seite und sehe das jetzt nicht als Position, wo ich jetzt da aus fundamentalen Gründen einsteige und halt sage, okay, ich lasse mal Zeit, 6 Monate und er kann durchaus nochmal zurückkommen, sondern ich will halt wirklich die Bewegung jetzt sehen.
Genau. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, vor allem im Stop-Loss einsetzen, weil Silber hat einen großen Nachteil im Gegensatz zu Gold. Gold ist ein reines monetäres Edelmetall und Silber ist halt 50-50, 50% monetäre Anwendung und 50% industrielle Anwendung. Dann kommt noch Schmuckproduktion dazu und so weiter, aber das ist es so im Groben und deshalb ist es viel konjunkturanfälliger. Wer sich die Konjunkturzahlen, die makroökonomischen Indikatoren anschaut, vor allem von den USA, der wird relativ schnell feststellen, oder wer unseren Kanal verfolgt oder meinen Substack, der wird wissen, dass es in den USA konjunkturell jetzt auch schon schlechter ausschaut mittlerweile und die Rezession eigentlich so im September, Oktober da wirklich schlagend werden könnte, auch von vielen anderen Analysten so prognostiziert. Und natürlich, wenn wir einen Konjunktureinbruch haben, dann ist die industrielle Nachfrage natürlich auch beschädigt oder nimmt ab bei Silber. Und das könnte dann noch einmal für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgen, vor allem, weil Banken natürlich, die Shorts in Silber generell, da ein Incentive haben, da auch noch zusätzlich auf die Tube zu drücken, dass dann massivere Abverkäufe kommen. Das heißt, das ist so der Grey Swan, der graue Schwan, den jeder am Horizont sieht, der eventuell kommen könnte, der Silber dann wirklich nochmals stark runterklopfen könnte. Ich weiß nicht, ob es passiert, aber das muss man im Schirm haben.
Ja, definitiv. So wie alles im Trading man im Schirm haben muss. Du hast das Stichwort Substack gesagt. Wir haben im Vorgespräch gesagt, du hast eine Bitte an die Substack-Leser. Vielleicht magst du das gleich mal ein.
Ja, absolut. Habe ich ganz vergessen. Und zwar am Substack, wie auf jeder Social-Media-Plattform, gibt es einen Like-Button. Und mir geht es gar nicht darum, um Likes zu fischen oder so, dass ich mich da selber sonnen kann in den Likes. Aber mir geht es darum, dass ich das als Feedbackschleife verwenden möchte und euch natürlich als Leser dann eben auch besser einschätzen kann, was ihr wirklich gut findet und was ihr schlecht findet und dementsprechend auch meinen Content besser steuern kann, weil derzeit sind so 0 bis 1, 2 maximal Likes pro Beitrag dabei und es wäre halt nett, wenn ich dieses Like Thema als Feedback-Schleife verwenden könnte. Dementsprechend, wo mehr Likes sind, dass ich mehr von dem Content produziere, wo weniger sind, dass ich da halt ein bisschen zurücksteige.
Genau. Also ihr könnt ein bisschen bei der Content-Moderation mitmachen. Ich sehe mich so nämlich gerne in Likes, also das Tagesupdate gerne immer einfach liken.
Das ist auch generell fantastisch. Also.
Super. Dann haben wir das auch. Zwei fundamentale Geschichten interessieren mich noch bei Silber, Dominik, worüber wir, glaube ich, auch sprechen sollten. Das eine ist ja, dass die Lagerbestände schmelzen und ja nicht so viel produziert werden kann, wie eigentlich verbraucht werden soll, was ja zusätzlich massiven Kaufdruck eigentlich in Silber erzeugen sollte.
Absolut. Also wir sind im strukturellen Defizit das vierte Jahr in Folge. Ist immer so zwischen 200 und 300 Millionen Unzen das Defizit. Die Weltjahresproduktion liegt zwischen 1 Milliarde und 1,2 Milliarden Unzen. Und 200 bis 300 Millionen sind Defizit. Das heißt, wir verbrauchen mehr. Und das ist halt ein großes Problem. Vor allem Elektroautos und Solarpaneele brauchen einen signifikant hohen Anteil an Silber. Silber ist das Metall mit der besten Reflexionskraft, deshalb wird es für Spiegel verwendet, dementsprechend eben für Solarpaneele. Und es ist auch der beste elektrische Leiter, also nicht Kupfer oder nicht Gold. Und dementsprechend wird es auch für High-Performance-Geschichten verwendet, für Leitfähigkeit in Elektroautos zum Beispiel. Und genau, die Nachfrage wird immer höher und es wird nicht mehr produziert, also eine neue Mine online zu bringen, selbst wenn man was finden würde, neue große Deposits, dauert es 15,7 Jahre, so eine Mine online zu bringen. Und dementsprechend kannst du die Produktion nicht einfach anschalten. Ja. Und genau, das heißt, wir sind das vierte Jahr im strukturellen Defizit und wer Angebot- und Nachfragemechaniken kennt,
der kennt sich aus.
Genau.
Ja. Und das Zweite, was man über Silber bedenken muss, deswegen glaube ich, bist du auch so bullish, dass es relativ schnell auf die 50 gehen könnte, ist, dass da möglicherweise ein Short-Squeeze wartet.
Ja. Also das ist ein Thema, das ich auch wirklich sehr, sehr intensiv recherchiert habe, weil es auch oft verneint wird, dass es nicht so wäre. Und ich bin da wirklich tief in den Daten drin, auch in den Code-Daten, also in den Commitment of Traders Reports und so weiter. Und weiß, aber ich schaue mir immer wieder an, welche Bank welche Positionen hält. Und es ist definitiv so, dass die Banken strukturell short sind an Edelmetalle, nicht nur Silber, sondern auch Gold. Und das Problem ist halt, wenn der Preis steigt, verlieren Short-Positionen natürlich Geld. Und es sind viele, viele Millionen pro Dollar Anstieg im Silber, die Banken da verlieren. Und das wird mit sogenannten Edelmetall-Spoofing oder Spoofing-Attacken wird das gedrückt. Spoofing funktioniert so, dass man halt sehr, sehr große Orderblöcke in den Markt hineinlegt und somit andere Orders abschreckt, die dann aus dem Markt rausgehen, Kauforders meistens, und dementsprechend dann der Markt nach unten rasselt. Und dann zieht man, bevor man befüllt wird, diese Orderblöcke wieder raus. Also, und das ist illegal, das ist Marktmanipulation, und Deutsche Bank und JP Morgan sind beide verurteilt worden dafür. Und es wird aber trotzdem weitergemacht. Also die CFTC schaut da nicht drüber. Es wurde oft genug reportet, aber ja, die CFTC interessiert es nicht. Und es ist fraudulent, es ist betrügerisch, es ist Marktmanipulation. Und das liegt halt auch daran, dass das Gold und Silber so der Anti-Dollar sind, also inverse Korrelation zu Fiat-Währungen. Und aber ja, das wird sich wahrscheinlich auch am 7. Juli ändern, weil da kommen die Basel III-Verordnungsvorschriften, treten in Kraft. Und das bedeutet, Basel III kommt Folgendes ins Spiel, und zwar, dass Gold Tier-1-Asset wird. Mhm. Das heißt, Tier-1 bedeutet, dass du kein Ausfallsrisiko hast und dass es so sicher wie Cash ist. Meiner Ansicht nach Blödsinn, weil Cash ist meiner Ansicht nach nicht so sicher wie Gold, aber bei uns im Finanzsystem ist es so, dass Cash die sicherste Position ist. Und ja, Gold kriegt endlich den Status als Tier-1-Asset am 7. Juli, und das könnte auch nochmal zu Zerrüttungen führen. Ja, also Banken haben da ein großes Problem, meiner Ansicht nach. Wir werden da einen Short-Squeeze sehen, der die Banken betrifft. Und da sind große Banken dabei, wie HSBC, die short sind. JP Morgan, Bank of America, Charles Schwab. Große Konzerne, die da wirklich ein sehr, sehr hohes Short-Exposure haben, die da sehr leiden werden.
Ja, schauen wir mal, wie es ja. Also könnte durchaus strukturelle Risiken.
Absolut. Geben, also ja. Ich glaube schon, dass da einige Banken. Also wenn man sich das Exposure anschaut, was die haben, das sind Multimillionen, wirklich teilweise Milliardenbeträge, die da schwarz drinnen sind. Über die Zeit aufgebaut natürlich. Die alle unter Wasser sind natürlich, weil wir überall auf All-Time-Highs stehen, außer im Silber halt, aber ja, die Banken stehen mit den Positionen sehr schlecht da.
Ja, und damit verlassen wir die Banken gleich wieder. Also ein Spread-Trade wäre also Banken-Short, Silber-Long. Das wäre ein cooler Trade vielleicht.
Ja, kann man machen. Ist beides sehr direktional natürlich, aber ja. Das kann man natürlich so machen. Ich würde jetzt nicht Banken short gehen, weil ich nicht weiß, wer gebailoutet wird. Short KAE könnte man vielleicht machen. Also das ist der Regionalbanken-ETF. Mhm. Die sind zwar in dieser Manipulation nicht dabei, weil das keine Investmentbanken sind, aber die haben dafür das Häuserproblem.
Ja, die haben andere Probleme. Ja. Dazu ein andermal mehr. Ja, wir haben auch ein paar Aktien mitgebracht, die wir durchbesprechen wollen, wenn man vom Silber reden will. Man muss natürlich sagen, einige davon sind schon ganz gut gelaufen, logischerweise, weil das auch ein bisschen antizipiert wurde. Pan American Silver, vielleicht magst du, bevor wir auf den Chart schon ein bisschen was zu dem Unternehmen sagen.
Ja, also generell muss man halt sagen, dass der größte Produzent von Silber Mexiko ist. Jetzt einmal nur zur Jurisdiktion. Mexiko, Amerika, China. China, Mexiko, Amerika sind so die großen Produzenten. Peru, Bolivien und so weiter auch eventuell. Aber Mexiko, es dreht sich ja alles um Mexiko. Die großen Konzerne sind alle in Mexiko, so auch Pan American Silver mit dem Hauptexposure. Die haben noch andere Jurisdiktionen auch, aber ich glaube Peru zum Beispiel ist dabei bei denen, aber Mexiko, das dreht sich alles. Und Pan American schluckt jetzt MAG Silver. MAG ist eine Subfirma von Fresnillo. Fresnillo ist der größte Silberproduzent der Welt, also der größte Primärförderer. Mhm. Die größten Silberproduzenten sind so Mischkonzerne wie, ich weiß gar nicht, Glencore und solche Sachen. Ne?
Ja, okay.
Die Riesen, ja, ja. Die haben das als Beifang bei Kupfer dabei. Ne? Ja, ja. Das sind die größten von der reinen Unzenanzahl sind das die größten. Aber Silberprimärförderer, die eigentlich ihren Hauptteil durch Silber verdienen, ist Fresnillo der größte. Und die verkaufen jetzt ihren Stake 55%, glaube ich, an MAG. MAG MAG liegt in Mexiko und ist auch einer der besten Minen, ich glaube mit 17 Millionen Unzen Output im Jahr. Und richtig groß. Und die verkaufen das an Pan American. Und das aber zum doppelten Preis. Also ganz, ganz arg, was die da zahlen, Pan American. Die zahlen wirklich das Doppelte per Share fast, als die Bude einfach wert ist. Und das hat man auch im Kurs gesehen die letzten Wochen. Du hast mich gefragt, wo das ganze Volumen herkommt. Ne? Und ich sage, ja, das ist Mergers and Acquisitions. Ja. Die zahlen wirklich tatsächlich den doppelten Preis für MAG. Und ja, spannende Sache. Pan American, einer der großen, mit MAG aufgekauft, natürlich noch größer. Also uns Output wirklich, wirklich gut bei Pan American dann. Ja, sicher einer der größeren Konzerne, die da relevant sind.
Ja, wenn man sich den Chart anschaut, dann muss man jetzt sehr weit zurückgehen. Ich bin zwar jetzt im Tageschart, aber es macht nichts. Wenn man schaut, dass ab 2017 eigentlich hat man so eine schöne Seitwärtsphase wieder, ja, also eine Akkumulationsphase, wenn man so will, dann hat man eine Phase 1 sozusagen, dann eine sehr stürmische Aufwärtsphase, dann eine ganz noch stürmischere Distributionsphase und dann geht's runter. Dann haben wir die nächste Akkumulationsphase gehabt von 2023 bis 2024 eigentlich das komplette Jahr. Und dann sieht man halt schön, wie da der Umsatz reinkommt, plötzlich bei diesem Anstieg hier. Mhm. Riesenumsätze reinkommen und wir ausbrechen aus diesem Widerstandsniveau hier und dann jetzt schön nach oben gehen und eigentlich seither in einem Aufwärtstrend sind. Spannend finde ich momentan gerade, wir sind hier, weil wenn wir ein Distributionsniveau hier irgendwo die Unterstützungswiderstandszone ziehen will, dann sind wir da jetzt gerade drüber gesprungen, was mega spannend ist und natürlich sehr interessant mit zwei Gaps nach oben. Riesenumsatz gestern auch, also da fließt definitiv momentan nach wie vor einiges rein. Man sieht es auch an der Kurve hier, dass die Umsätze massiv steigen, auch jetzt wieder in diesem Anstieg hinein. Wenn in einen Anstieg hinein die Umsätze steigen, dann ist das natürlich sehr, sehr positiv und ja, schaut definitiv gut aus. Kann man die jetzt noch kaufen, deiner Meinung nach? Ich meine, dass Silberpreis auf $50 geht, kann man alles kaufen wahrscheinlich.
Also ich gehe davon aus, primär, dass wenn wir da im so ein Short-Squeeze-Szenario sehen, dass wir nicht auf 50 gehen, sondern weit höher. Also ich sehe Silber da wirklich.
Die Frage für mich ist bei so einem Short-Squeeze-Szenario ist natürlich, wie sehr profitieren die Silberminen tatsächlich davon, die doch eher langfristige Lieferverträge normalerweise abschließen. Ist das jetzt wirklich so, dass die dann massiv, da fehlt mir die Ahnung, es ist eine Frage an dich, profitieren die dann wirklich massiv und haben die wirklich so viel auf Lager, dass sie sagen, okay, jetzt ist der Silberpreis von mir auf 100 oder auf 200, wir haben jetzt genug, dass wir raushauen können oder hängen die in diesen Lieferverträgen drin, beziehungsweise in den Futures?
Also ich muss ist so schlecht, dass der Edelmetallsektor performt hat, also der Edelmetallminen, Primärförderersektor performt hat die letzten 4 Jahre, muss ich ihnen wirklich ein Zugeständnis machen und ein Lob aussprechen. Sie haben ihre Hausaufgaben extrem gut gemacht und zwar, sie haben erstens einmal Schulden abgebaut, die meisten sind schuldenfrei. Sie haben Cashflows, extrem an den Cashflows gearbeitet. Sie haben extrem an den All-In Sustaining Costs, an den Produktionskosten gearbeitet. Und das Schöne ist, die meisten haben ihre Verträge weggeworfen oder gekündigt oder auslaufen lassen, die sie zu fixen Preisen gezwungen haben. Ja. Und die meisten haben Floater-Tarife, dass sie sagen, wir verkaufen auf Marktpreis. Ja. Und natürlich geben sie Mengenrabatte und so weiter.
Ja, klar. Ja.
Aber sie sind nach oben nicht gekappt und das ist sehr schön. Und dann gibt es halt so Konstrukte wie Streaming- und Royalty-Unternehmen, die dann noch einmal viel mehr rausholen, aber das ist ein anderes Konstrukt, das ist ein Finanzierungskonstrukt, über das man zum Beispiel in der Edelmetall Masterclass ausführlich geredet
hat. Ganz genau, und da haben wir auch einen schönen Wert drinnen, der sich auch wunderbar entwickelt hat.
Natürlich, natürlich, entwickelt sich die Werte fantastisch.
Ja. Also die Edelmetall Masterclass gibt es übrigens als Kurs, wenn du reinschauen willst, es ist nicht zu spät. Definitiv vieles, was wir dort erwähnt haben, steht erst am Start. Ja.
Also vor allem das Wichtige in dieser Masterclass ist, dass wir durchgehen oder dass ich eben zum Beispiel auch bespreche, wie diese Pullmärkte chronologisch strukturiert sind und wie sie ablaufen. Das heißt, du weißt genau, in welchem Stadium sind wir, was folgt jetzt noch? Weil ich kriege oft die Frage, sind wir schon zu spät oder soll ich Gold jetzt noch kaufen und so weiter? Ja. Ne? Diese Fragen sind alle beantwortet.
Ja, also. Absolut. Es gibt 7 sind es, ne? 7, ja. 7 Schritte. Dann schaust du, ob ich aufpasst.
Ja, Wahnsinn.
Als Mitarbeitsplus, bitte.
Ja, ich mag's gerne.
Ja, danke. Ja. Sehr nett. Gut. Benjamin Kensieber, kommen wir noch kurz zurück zum Chart. Also Platz sehe ich bis 36, da wäre dann eine Widerstandszone, das wären die Hochs aus dem Jahr 2021. Also wir stehen bei 28, also definitiv super Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn wir darauf eingehen.
Genau, um deine Frage vielleicht noch einmal zu beantworten auf eine andere Weise. Ich mache das derzeit ich habe mehrere verschiedene Depots. Eines ist halt Long-Term-Depot zum Beispiel und da kaufe ich meine Aktien rein. Da sind eben diese Edelmetall-Aktien auch drinnen, wo ich sage, die lasse ich einfach laufen. Und dann habe ich mein Trading-Depot, da handle ich mit Optionen, mit deiner Hilfe natürlich auch unterstützt. Und da verkaufe ich aber dann auch früher. Also da nehme ich kleinere Bewegungen mit und trade das viel aktiver. Aber im Long-Term-Portfolio, da liegen die wahrscheinlich die nächsten 2-3 Jahre drin. Also ich gehe da von lang anhaltenden Bullmärkten aus.
Ja, sehr gut. Gut, wie gesagt, wir haben gesagt, wir sind beteiligt an diesen Unternehmen, die wir jetzt da vorstellen. Also bitte das nochmal zur Kenntnis nehmen. Nächster Wert, First Majestic.
First Majestic.
Majestic, ja, Majestic.
Ja. First Majestic.
Majestic.
Ich habe den CEO zweimal interviewt, Keith Neumeyer. Okay. Und seine Aktie ist ja komplett abgeschmiert. Also First Majestic ist ja von 2021 ist ja von $27 auf, keine Ahnung, $4 runtergerasselt oder so. Ja. Also absolut arg, was da an Wert vernichtet wurde. Und ich habe ihn einmal interviewt und er hatte das Ticker-Symbol AG, was er für Silber steht.
Ja.
Und ich habe ihn einmal gefragt, weil er so ein großes Gold-Exposure mittlerweile hat. Sie haben Jared Canyon, eine sehr große Nevada-Goldmine dazu gekauft, die ein absolutes Katastrophenprojekt ist, zu dem später. Und haben jetzt mehr Gold-Exposure als Silber-Exposure. Und da habe ich ihn scherzhalber gefragt, ob er denn sein Ticker-Symbol nicht von AG auf AU umbenennen sollte. Das hat er gar nicht gern gehört.
Okay.
Also, weil er sagt immer, er ist der größte Silber-Primärförderer. Da habe ich ihn halt ein bisschen am Kieger gehabt.
Okay,
ja.
Okay.
Aber ja, Keith Newmyer, wie gesagt, großer Wertverlust in den letzten 4 Jahren. Die Aktie ist gehasst des Todes von allen Anlegern, hatten aber fantastische Quartalszahlen im letzten Quartal. Wir haben das gemeinsam analysiert. Ich habe einen Substack-Artikel darüber geschrieben. Also ich habe noch nie in meiner Karriere solche Quartalszahlen gesehen, egal bei welchem Unternehmen. Die Cashflows unglaublich, die Überschüsse unglaublich, die Kosten extrem gut. Ein schwarzer Fleck auf der Weste ist Jared Canyon, diese Goldmine in Nevada, die nicht produktiv arbeitet. Sie haben damals gesagt, bei $2,700 Gold ist sie produktiv. Also ist sie Cash generierend, positiv, aber selbst bei 3.400 ist sie noch immer nicht angeschalten und dementsprechend ja ein absolutes Katastrophenprojekt. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwann online kommt. Sollte sie irgendwann online kommen, kommt ein massiver Output an Gold hinzu. Also es ist Chance und Risiko gleichzeitig. Ich habe im Substack geschrieben, meiner Meinung nach fundamental gibt es da nichts auszusetzen, vor allem mit den Quartalszahlen und technisch jetzt auch mit dem Breakout extrem spannend.
Ja, also man sieht hier das Volumen. Also ich habe jetzt wieder, ich mache es wieder enger den Chart. Also man sieht hier diesen massiven Volumenanstieg, der eigentlich im Juli, ja, August 24 beginnt, dann einen kurzen Knick nach unten Anfang 25 und dann explodiert das de facto das Volumen. Ja. Also das ist unfassbar. Also wenn man sich das anschaut, ich zeichne es hier nach für die auf YouTube dabei sind, die Podcast-Hörer versäumen nichts. Plus wir haben jetzt diesen massiven Ausbruch hier über mehrere Widerstandsniveaus, über das Fallende, über das Horizontale. Wir haben jetzt den nächsten Widerstand bei 59 ungefähr, zwar vor der Nase, aber so stark wie die Aktie ist, und das ist genau das, was ich meine. Also wir waren hier in einer Konsolidierungsphase. Wenn ich jetzt nur die unter $8 nehme sozusagen, dann ist das seit fast Mitte 2003 oder Q1 2023, ja, sind wir da, und das meine ich eben mit explosiver Ausbruch, und das ist für mich ein Paradebeispiel. Ja. Also auch da mein Wunschszenario, ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen, aber mein Wunschszenario wäre halt tatsächlich, dass wir jetzt vielleicht dafür auf 9,59 raus, nochmal runter auf 8,50 und dann nach oben explodieren. Also das wäre natürlich wunderbar. Ob so kommt oder nicht kommt, ist die Frage, aber ich habe das ist mein größtes Einzelaktien-Silber-Exposure ist in AG.
Okay.
Ja.
Ja, also.
Und Hacker. Aber AG ist, glaube ich, ein bisschen höher, weiß ich jetzt gar nicht.
First Majestic ist halt der Branchenprimus, also der Behemoth in der Branche, Silberprimärförderer. Und ich sage seit Jahren, einer der ersten Silberaktien, die anspringen wird, ist First Majestic, weil wenn der Markt anspringt, dann springt er nicht durch Retail Money an, sondern durch institutionelles Money. Wenn institutionelles Geld reinkommt und großes Volumen reinkommt, dann geht das zuerst in die größten und trickelt dann langsam runter zu den kleineren Minen. Aber First Majestic ist die erste Anlaufstelle und das sehen wir jetzt.
Ja.
Und ich rechne damit, dass nachher, teilweise tun sie schon, die mittleren und kleineren Minen auch anspringen, die dann noch viel, viel höhere Anstiege machen. Also ich habe da Minen im Depot, die haben sich in 2 Tagen jetzt um 50% nach oben bewegt,
ja,
im Spot. Und das ist natürlich in den Optionsscheinen doch mal schlimmer.
Aber warum trinkt man dann nicht Bier und nicht Champagner? Wo ist der Champagner?
Ja,
vermutlich, weil er mir nicht schmeckt.
Ich trinke ihn auch nicht.
Ja, sehr gut. Also wir bleiben beim Bier.
Ja.
Wir bleiben beim Bier.
Bier und Champagner, Bier und Champagner Podcast machen wir. Lass uns Geld weg.
Ja, so schaut's aus. Ja, aber vielleicht der nächste Podcast dann aus der Yacht auf Monaco, ne?
Ja, klar. Ja,
dann schauen wir mal. Lasst euch überraschen.
Auf deiner oder auf meiner?
Ich hoffe, auf deiner. Ist mir lieber.
Können Sie abwechseln.
Ja, genau. Und wir kaufen es gemeinsam. Na, Spaß beiseite. Wollen wir noch eine Aktie machen oder ja, wollen wir es gut sein lassen?
Sehr gern, sehr gern.
Welche wollen wir?
Ich überlege gerade. Machen wir was schon ausgebrochen ist oder was noch ausbrechen könnte?
Hm.
Ich überlege halt gerade, ne, weil einiges ist den Premium-Bereich vorbehalten von meinem Substack natürlich.
Genau, also wenn ihr das wirklich mitbekommen wollt, auch die letzte Analyse von der Aktie, ich weiß nicht, ob du es jetzt erwähnen wirst oder nicht, sensationell, die ist ausgebrochen, glaube ich schon, ja, die ist ausgebrochen. Also ja, es ist sehr, sehr empfehlenswert, den Substack zu abonnieren.
Ich habe übrigens gerade einen 35% Rabattcode draußen. Also okay. So günstig gibt's ihn nie wieder. Weil wir $35 Silber überschritten haben, habe ich mir gedacht, so jetzt eine Woche lang 35% auf den Substack. Ich glaube, das Jahresabo kostet 270 Euro und jetzt um 35% billiger sind auch fast 100% Rabatt. Günstiger wird es wirklich nicht mehr.
Ich wollte ihn überreden, wenn es immer bei 50 ist, 50% hat er abgelehnt.
Nein, das spielt dann immer. Ich denke mal wirklich, also jeder, der ein Portfolio hat über 3.000 Euro, der kann das Geld für den Substack locker wieder reinverdienen. Aber
das ist wirklich ein No-Brainer, absoluter No-Brainer.
Wurscht, egal. Genug der Werbung. Wir machen einen ganz anderen Titel, und zwar einen, der noch nicht ausgebrochen ist oder der noch nicht so parabolisch geht. Und zwar machen wir Fortuna Silber. FSM.
Danke. Fortuna Mining.
Jetzt habe ich ihn kalt erwischt, weil das haben wir vorbereitet natürlich.
Das macht nichts. Ja, nicht ausgebrochen. Definiere nicht ausgebrochen.
Ja, also nicht so wie die anderen.
Ja, nicht so.
Nicht so parabolisch.
Aber auch da sieht man wieder der massive Umsatzanstieg, der eigentlich 2024 schon beginnt und dann Mitte 2024 parabolisch wird.
Also die Umsätze sind in jeder Edelmetallaktie sind die Org. Ja, die sind so richtig.
Also das sieht man fast nirgends. Das sieht man fast nirgends, ja. Auch die ist natürlich nach oben gegangen. Also auch die charttechnisch natürlich spannend. Wenn ich jetzt sage, ein Widerstandsniveau einzeichne, dann ist das definitiv erst oben bei roundabout 10, 59, 10. Wir stehen bei 7,19 im Moment live, Freitag um 16.51 Uhr. Auch diese Aktie definitiv stark.
Mit nicht ausbrechen meine ich halt so Bewegungen wie 2020 oder da,
ja,
da hinten.
Ja, also da waren ja wirklich Bewegungen, ich messe sie mal aus, also das war eine Bewegung um knappe 350% in einem halben Jahr, schön. Das kann man machen, ja. Ja, definitiv auch da, starke Aktie. Man, Gaps nach oben. Ich liebe ja Gaps nach oben. Das ist wie stark eine Aktie ist. Ja, das ist definitiv klar. Übrigens Wahnsinn, wie bei Silberaktien mein Reversal Point Indikator.
Wirklich auch beim Spot.
Das Ding
funktioniert super.
Ja. Also,
den kann ich auch sehr empfehlen. Reversal Point Indikator von Thomas programmiert. Also ich verwende den sehr gerne.
Super. Also ja, definitiv auch eine Aktie, die spannend ist. Also es sind so viele. Da bin ich übrigens nicht investiert. Hast du da Exposure?
Ja.
Okay. Also definitiv was sehr, sehr spannend ist. Ja.
Das ist eine meiner langsamen Long-Term-Positionen. Ich habe sie gestaffelt. In den Majors, in den großen Produzenten wie First Majestic und Fortuna Silver, meistens sind größere Produzenten. Das ist so quasi, ich nenne es immer das Fundament einzementieren. Das ist so das Sichere, die großen Aktien. Und dann habe ich natürlich in den kleinen Werten auch Exposure zum Traden.
Definitiv. Ja, Silber. Wahnsinnig spannend im Moment. Wir hoffen, du konntest da einiges mitnehmen aus diesem Silberbereich. Wir brauchen noch gleich ein paar andere Themen auch, aber ich denke, das ist schon mal eine starke, starke Situation im Moment und wir werden es am Schirm behalten in den nächsten Podcast-Folgen, wie sich das alles weiterentwickelt auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, ich habe es die Woche gar nicht glauben können, wie wir ausgebrochen sind, weil ich, wie gesagt, seit vier Jahren bereite ich mich auf den Trade vor. Und wenn es dann wirklich da ist, dann glaubst du das gar nicht, ne? Und ich war wirklich perplex, dass wir so massiv schnell drüber gegangen sind, über die 35 dann auch. Und ich habe halt, muss ich fast sagen, Angst vor dem, was kommt, weil das kann echt durch die Decke gehen.
Und da wären wir gleich beim nächsten Thema. Ich kann jetzt hier die Bildschirmaufzeichnung stoppen. Da wären wir gleich beim nächsten Thema. Und zwar eine Hörerfrage. Wann nimmt man Gewinne am besten mit?
An dieser Stelle lieber Gruß an den Erwin.
Jawohl.
Danke für die Frage.
Danke für die Frage, Erwin, jawohl.
Ja, Thomas, magst vielleicht du bist der Cheftrader. Ich weiß, dass wir ein Konzept gleich verwenden, aber über den Rest bin ich mal gespannt.
Ja, also für mich kommt zunächst einmal darauf an, ist es eine Trading-Position? Wenn es eine Trading-Position ist, ist es bei mir so, in der Regel eine Swing-Trading-Position, auch da gibt es Unterschiede natürlich, aber wenn es eine Swing-Trading-Position ist, dann nehme ich bei 2:1 Chancen-Risikoverhältnis 50% raus. Das andere lasse ich weiterlaufen nach meiner Stop-Nach-Zieh-Strategie sozusagen. Das ist mal Punkt 1. Ja. Haben auch alles in der Swing-Trading-Masterclass in Frankfurt erklärt, wird auch in Wien kommen, wie das genau detailliert funktioniert. Ich glaube aber, der Erwin meinte eher Langfrist-Depot. Und da ist es natürlich schwieriger. Also da zunächst einmal habe ich ja für jedes Investment in meinem Langfristdepot habe ich ja auch eine Investmenthypothese. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme die Coca-Cola-Aktie, dann ist da meine Investmenthypothese, ich will möglichst viele Dividenden kassieren wahrscheinlich. Wenn Coca-Cola die Dividenden kürzen würde, wäre meine Investmenthypothese dahin und ich müsste Coca-Cola verkaufen. Wenn wir jetzt ein Unternehmen aus dem Pharmabereich nehmen, dann ist meine Investmenthypothese, dass halt mehr Leute vielleicht diese Medikamente brauchen, wenn das einmal nicht mehr der Fall ist oder wenn das Unternehmen von anderen überholt wird, wo es bessere Medikamente gibt, wo es vielleicht günstigere Medikamente gibt, wo es Medikamente gibt, die es mehr verschrieben werden, dann wäre die Investmentthese wieder kaputt. Das heißt, ich muss einmal zunächst schauen, was ist überhaupt meine grundlegende Investmentthese. Der zweite Punkt, der für mich spannend ist, ist, wenn das Klumpenrisiko im Depot zu hoch wird. Ja, also es ist eine Aktie, die ich sehr, sehr stark performt hat, sich in meinem Depot ist SAP. Und ich habe bei SAP dann irgendwann gesagt, ich nehme die Hälfte raus, weil einfach das Klumpenrisiko schon viel zu hoch war.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen, die mich interessieren würde, weil ich weiß, dass das auch einen Zuschauer von uns betrifft. Und zwar würdest du dann auch Exposure reduzieren, wenn du Altbestand hättest, also wenn du steuerfrei verkaufen könntest? Weil, ich meine, ich kenne die Antwort wahrscheinlich, aber...
Ja, Steuer ist nie ein Thema, ob ich kaufe oder verkaufe. Okay. Definitiv nicht. Also das ist, glaube ich, auch die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst, weil das ist ja dann, Steuer musst du sowieso irgendwann zahlen, ja, oder auch nicht, aber nein, das würde ich definitiv nicht.
Okay, also hat das für dich keinen Aspekt in der Entscheidungsfindung, ob du sagst, ja, die Position könnte ich für immer halten, weil auf die zahle ich keine Steuer. Wäre egal, wie hoch der Gewinn anwächst, ich wäre dann nicht steuerpflichtig.
Ja, ich habe definitiv, also hatte ich noch nie das Problem, aber würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich halt doch das Klumpenrisiko ja weiterhin habe. Und mein Hintergedanke ist, das Klumpenrisiko zu reduzieren.
Irgendwann wächst es so hoch an, dass die Position 20, 30, 40, 50 Prozent im Portfolio hat.
Und mein Gott, auch eine SAP kann sich interrupten. Wer weiß, was mit künstlicher Intelligenz passiert alles. Vielleicht kann man SAP zukünftig mit einem Fingerschnipp nachbauen mit künstlicher Intelligenz. Man weiß, es wird nicht so schnell der Fall sein und ich bin nach wie vor bullisch auf das Unternehmen, deswegen habe ich es auch weiterhin in den Depots, also ja ganz verkauft. Aber das ist schon ein großes Thema für mich, dass ich das Klumpenrisiko halt nicht haben will. Das Problem, was man momentan hat, und das habe ich auch mit der SAP-Position, das ist halt momentan Geld, das auf der Seite liegt, ist, eigentlich solltest du ja ein Investment haben, das du dann nachschießen kannst. Das heißt, ein Investment, das ähnliche Chancen oder mehr Chancen hat. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht, aber da tue ich mir halt im Moment leicht, da ich sage, wir sind meiner Meinung nach in der Phase 3, in der Distributionsphase der Märkte. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn ich auf der Seite Geld habe.
Wir haben im letzten Podcast letzte Woche über unsere beliebten Kanäle gesprochen und da möchte ich jetzt Chris Vermeulen zitieren. Mhm. Cash ist eine strategische Position. Ja. Das checken die wenigsten Leute. Ja. Cash ist ein Investment, eine strategische Position. Um manchmal einfach Cash zu halten, auch wenn man 3% an die Inflation abgibt, ist das eventuell das beste Investment.
Und du musst es ja nicht in tatsächlichen Cash liegen haben. Du kannst das in Geldmarktfonds oder in Äquivalent reinschmeißen. Das ist überhaupt kein Thema. Nein, dann ist zumindest die Inflation halbwegs abgedeckt.
Genau.
Das sind so meine Entscheidungsgrundlagen, die ich da fürs Gewinner mitnehmen habe. Und ich sage mal so, nur weil der Kurs parabolisch steigt oder angestiegen ist, das wäre für mich jetzt zum Beispiel kein Grund. Ja, weil viele sagen, ja, der Kurs ist jetzt in den letzten 3 Wochen um 30% angestiegen. Ja, wenn ich nach wie vor fundamental von Unternehmen überzeugt bin und ich schaue auch ganz offen, ehrlich, schon einmal in meinem Monat, in meinem Langzeitdepot rein. Und wenn du das machst, aber einmal im Monat schaue ich schon rein. Einmal im Monat schaue ich schon rein, weil es mich halt schon dann überprüfe ich es immer wieder und vor allem die Quartalsergebnisse schaue ich mir dann immer wieder doch auch an. Also es ist schon wichtig, aber so mache ich das und also ich könnte mir nicht vorstellen, ein einziges Unternehmen mit 20% im Depot zu haben. Also wäre für mich nicht denkbar. Ne?
Ja. Verstehe ich absolut. Wie nehme ich Gewinne mit? Bei mir ist das Ganze sehr ähnlich. Im Langzeitdepot denke ich eigentlich gar nicht an Gewinnmitnahmen derzeit oder habe ich mir da auch so nicht die Gedanken gemacht, weil ich da einen Horizont von 30 Jahren habe.
Muss auch nicht,
ich kaufe in das Depot nach und nach. Ja. Und wenn sich das halbiert, dann halbiert sich das. Ist mir komplett egal.
Ja.
Natürlich habe ich meine Hedges dann über zum Beispiel einen sehr, sehr guten Börsendienst abgehedged. Zero Hedge nennt sich der.
Ja, gut, sehr gut. Ja.
Wird geführt von meinem lieben Thomas Mangold. Kann ich sehr empfehlen, der aber leider seine Tore gerade geschlossen hat. Zero Hedge, genau. Ansonsten nehme ich Gewinne so mit, dass ich mache es natürlich auch mit Charttechnik, also ich suche mit charttechnischen Marken meistens horizontale Widerstandslevels, wo ich sage, okay, da nehme ich erste Tranche raus, zweite Tranche raus und so weiter, zumindest bei Optionstrades. Und genau, meine Buy-and-Hold-Position in die Aktien, die ich jetzt zum Beispiel einkaufe im Silber-Depot, die werde ich dann evaluieren, wenn es der Markt hergibt. Wenn Kursmarken erreicht sind, wo ich sage, okay, die sind interessant, ich werde bei $50 zum Beispiel nicht viel verkaufen. Ich weiß, dass wir dann eine Konsolidierungsphase kriegen oder einen Rücksetzer kriegen, aber das werde ich maximal zum Nachkaufen nehmen, aber ich werde es nicht traden, höchstwahrscheinlich nicht, sondern ich warte da eigentlich auf weit mehr, zumindest im Aktiendepot. Im Optionsdepot werde ich das natürlich traden, ne? Keine Frage. Und da eine Regel ist natürlich die, dass wenn ich 100% Gewinn habe, dass ich da dann die Hälfte rausnehme und nur die Gewinne weiterlaufen lasse. Ich habe aber letztens in einem Trade, den du ja gesehen hast, bei 82% alles realisiert. Manchmal ist es so, ne?
Ja. Also wie du sagst, im Langzeitdepot nehme ich ja de facto auch nichts raus, weil dort sind ja größtenteils Unternehmen drin, von denen ich langfristig auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre auch noch überzeugt bin. Außer es wird das Kundenrisiko halt zu hoch. Dann reagiere ich, dann mache ich was. Ansonsten läuft das dort auch
das weiter. Das fällt dann aber mehr unter Rebalancing.
Natürlich,
ja. Gewinnmitnahme, würde ich sagen. Also es ist dann einfach ein Risiko-Rebalancing des Portfolios.
Absolut, ja. Definitiv so ist es. Ein letztes Thema haben wir noch. Elon Musk und Donald Trump.
Ich möchte wirklich nochmal gratulieren zu deiner Prognose aus dem Dezember, weil ich habe damals nicht dran geglaubt.
Warte. Ich muss kurz was holen.
Was hast du jetzt vor? Was steht da jetzt um?
Was ist?
Mango-Rakel. Ich bringe das nächste Mal ein Mango mit, du Mongo. Das gibt's ja nicht.
Mango-Rakel. Ich bin das neue Mango-Rakel. Das Zör-Rakel hat ausgedehnt. Das Mango-Rakel ist jetzt in. Ja.
Ah, gratuliere.
Nein, aber ja, es war jetzt im Endeffekt nicht so schwer. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Also es waren, glaube ich, 130 Tage jetzt im Endeffekt, statt 100. Aber
Prognose.
Aber ja, Elon Musk und Donald Trump, die Ehe ist zerbrochen. Aber jetzt wird spannend. Ich meine, ich find's mega spannend jetzt für wie das jetzt weitergeht. Also für mich, da würde mich jetzt deine Meinung interessieren. Jetzt da sagt ja Trump, wir streichen in Herrn Elon seine Staatsaufträge und so weiter. Der Elon sagt, wir fliegen die NASA nicht mehr hin, wo sie hinwollen. Ich meine, SpaceX ist ja eh nicht börsennotiert, aber wie schätzt du jetzt die Lage für Tesla ein?
Ja, also die Märkte haben sie gezeigt. Die Märkte haben reagiert.
Schauen wir mal,
die heute? Märkte haben gezeigt. Was Tesla hat 15% abverkauft, 17% in der Spitze, glaube ich, alleine gestern durch diesen Streit, wo das hin und her gegangen ist auf X. Musk ist ja wirklich so weit gegangen, dass er öffentlich auf X announced hat, dass die Epstein-Files nicht veröffentlicht wurden, weil Trump dort drinnen vorkommt.
Ja.
Und da hat er noch drunter geschrieben, have a nice day, Donald J. Trump. Also das ist Rosenkrieg, Kindergarten.
Ja,
das ist
Kindergarten.
Unglaublich. Ja. Also dass sowas... Ja, verrückt, einfach verrückt.
Du hättest das sowas vor 10 Jahren einfach in der Politik oder generell nicht vorstellen
können. Sowas gehört doch gar nicht in die Politik.
Das
hat in der Politik überhaupt nichts verloren.
Absolut.
Und das bringt halt nur, und aus gutem Grund sind eben diese Unsicherheitsfaktoren alle auf Anschlag, die Unsicherheitsparameter für die Finanzmärkte sind überall auf Anschlag, genau wegen solchen Themen. Ne?
Ja.
Und ja, also Musk sagt auch, dass das USA wegen dieser Big Bill, die er da gerade durchs Haus pressen will, der Trump, 2,7 Trillionen, glaube ich, sind es, die er sich neu verschuldet, Fiscal Deficit, die halt das Land in einen Schuldenchaos stürzen. Und da bin ich aber absolut bei Musk, er hat recht mit der Aussage.
Ja, sagt jeder.
Genau, also es ist einfach nicht mehr finanzierbar. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Trump das macht, weil er muss das auch verstehen. Und wenn er da bei klarem Verstand wäre, dann würde er das so nicht machen. Aber er ist anscheinend mittlerweile schon zu viel Politiker, um das irgendwie nüchtern zu betrachten. Und ich unterstelle ihm halt keinen Wahnsinn im Gegensatz zu dir. Aber ja, also ich bin noch immer 70% in Cash mit meinen Anlagen, eben weil da so viel rotiert wird.
Ja, definitiv. Tesla übrigens heute 7% im Plus, fast.
Ah, wirklich?
Realtime, ja. Genau.
Ja,
sehe ich auch so. Also ich glaube, dass für Tesla problematisch wird, weil Tesla und vor allem Elon Musk, ich meine, man muss jetzt sehen, jetzt hat er sich einmal mit den Demokraten mehr oder weniger verscherzt und den Rest der Welt verscherzt. Jetzt verscherzt er sich mit den Trump-Anhängern auch noch. Also ich frage mich, wer jetzt in Zukunft noch einen Tesla kauft. Ja, ich meine, all jenen, denen Politik wurscht ist, keine Frage, die das Auto einfach mögen und kaufen, keine Frage, aber das sehe ich schon ein strukturelles Problem für Tesla. Und wenn jetzt nicht bald diese Robotik und so weiter, wenn die anderen Sparten zum Laufen kommen, und ich glaube, auch da sehen sie hinten nach. Übrigens habe ich jetzt, weil sie jetzt gestartet haben in Austin, in Texas Austin, mit der Robotaxi hat gestartet. Ja. Auch das muss man ins Verhältnis setzen. Die starten dort mit 10, 12 Autos, wo ein Backup-Fahrer irgendwo in der Zentrale sitzt. Ja. Im Vergleich dazu, Waymo ist in 3 Bundesstaaten mit 300 Autos ohne Backup-Fahrer unterwegs.
Ich würde sagen, Waymo kann das perfekt
schon. Also die sind schon viel, viel, viel weiter. Was man aber auch schon sagen muss, ist, dass der Waymo momentan 100.000 Euro kostet, das Auto, und der Tesla, wenn er es dann wirklich in der Struktur schafft, 30.000 Euro.
Ja, aber Zukunftsmusik.
Aber ja, definitiv. Und das definitiv sind das Dinge, die man am Schirm haben muss. Also ich glaube, Elon Musk... hat mehrere Probleme. Ich glaube, er kann sie lösen, aber ich glaube, er kann sie nicht kurzfristig lösen diesmal, weil er halt ein bisschen an Magie verloren hat.
Also ich habe nie Tesla besessen, Tesla-Aktien. Ich werde sie auch nicht besitzen. Ja. Das ist einfach keine Aktie, die ich einschätzen kann, eben wegen Elon Musk und jetzt noch wegen der Politik und so weiter. Natürlich ist es ein super Ding zum Traden. Also man kann gute Gewinne damit machen, aber auch viel verlieren. Aber ja, das ist einfach für mich eine Thematik erstens, wo ich mich nicht sehr wohlfühl, sehr politisiert, ja, sehr stigmatisiert, und da will ich einfach nicht drin sein.
Ja, und ich fühle mich in diesen Hype-Aktien, auch Balland erzählt ja dazu, ja, ich fühle mich in solchen Aktien einfach nicht wohl, weil ja, du halt heute 10% im Plus, morgen 15% im Minus sein kannst.
Genau.
Und das ist eben nichts, was ich gern habe.
Genau. Was ich noch dazu sagen will zu Musk vielleicht ist, ich würde sogar die Frage stellen, ob er vielleicht in einem anderen Land jetzt erfolgreich sein muss, weil ihm vielleicht die Geschäftsgrundlage in den USA komplett entzogen wird, irgendwie über Umwege. Also ich weiß nicht. Tesla war extrem staatlich subventioniert. Die Absatzzahlen im freien Markt hätten nie funktioniert. Ja, das muss man ganz klar sagen.
Ja, definitiv.
Also, und wenn das wegfällt, dann weiß ich nicht, wie viel Geschäftsgrundlage da noch da ist.
Ja. Ich bin halt sehr gespannt, wer den Machtkampf gewinnen wird, weil das schon so ist, dass der reichste Mensch der Welt oder der politisch stärkste Mensch der Welt im Moment, wobei das eher Xi Jinping wäre für mich, aber ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
Also wenn's mich würde da schon auf die Politik tippen.
Naja, Elon Musk hat schon einen coolen Tweet abgesetzt, also cool. Für Elon Musk cool, nicht für mich cool. Wo er gesagt hat, die republikanischen Abgeordneten sollen sich ganz genau überlegen, was sie jetzt machen. Weil der Herr Trump ist in 3 Jahren Geschichte. Er wird noch 40 Jahre leben, er gibt sich 90 Jahre Lebenszeit. Beim Drogenkonsum und Co. bezweifle ich, dass das 90 Jahre alt wird, aber okay.
Aber
Unrecht hat er nicht damit. Also Donald Trump ist ja wirklich in 3 Jahren normalerweise Geschichte. Und vor allem, wenn er sich jetzt anlegt, ich meine, ich weiß ja nicht, wie sehr zum Beispiel Elon Musk auch als Sprachrohr für Peter Thiel gilt oder ähnliches, ja, also wie sehr die jetzt da vernetzt sind noch im Hintergrund. Aber für mich ist ja nicht Elon Musk der Schrippenzieher, sondern Peter Thiel der Schrippenzieher.
Ich muss trotzdem sagen, wenn ich da jetzt reinfalle, ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass man in einem System nur so lange wohlhabend ist, solange es einem das System zugesteht. Und wenn das einem System nicht mehr, dann bist du enteignet, du bist nicht mehr reich, ne? Von einem auf den anderen Tag.
Ja, da bin ich schon bei dir. Aber die Frage ist ja, ob das Donald Trump allein durchdrücken kann und ob er da nicht die Mehrheit im Kongress bzw. im Senat braucht. Und die, glaube ich, bröckelt mittlerweile extremst.
Ja, der Golf von Mexiko benannt.
Ja, toll. Im Golf von Trump, oder?
Golf von Amerika.
Golf von Amerika, ich weiß auch. Ja, spannende Podcast-Folge wieder, Dominik. Danke. Hat Spaß.
Du, danke dir. Ich freue mich wirklich richtig, dass wir wieder da sitzen nach 2 Wochen, einer Woche Pause. Und genau, nächste Woche nochmal, dann bin ich einmal in Barcelona, dann müssen wir wieder vorher aufnehmen und dann sind wir eigentlich schon wieder auf der Cashflow-Conference.
Ja, da müssen wir uns auch was überlegen. Vielleicht ja, live von der Cashflow-Conference.
Sagen, machen wir live.
Ja, so machen wir das. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne einen Like da, abonnier den Kanal, empfiehl die Podcast-Folge gerne an Freunde, Bekannte, Verwandte und Trader-Kollegen weiter. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ciao, ciao.